Römer 8, 1 bis 3. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom: Es gibt also keine Verurteilung mehr für die, die zu Christus Jesus gehören. Das bewirkt das Gesetz, das vom Geist Gottes bestimmt ist. Es ist das Gesetz, das Leben schenkt durch die Zugehörigkeit zu Christus Jesus. Es hat dich befreit von dem alten Gesetz, das von der Sünde bestimmt ist und den Tod bringt. Das alte Gesetz war machtlos. Es scheiterte an unserer menschlichen Natur. Deshalb sandte Gott seinen eigenen Sohn in Gestalt eines der Sünden ausgelieferten Menschen. Er sollte sein Leben für unsere Sünden geben. So wurde die Sünde verurteilt, die in der menschlichen Natur angelegt ist. Auf jeden Fall kein einfacher Bibeltext. Ist auch kein einfaches Buch, der Römerbrief. Sehr herausfordernd, aber ich dachte, ich möchte heute mal mit euch zuerst auf dieses alte Gesetz, also wir haben es gerade auch gehört, auf diesen alten Bund schauen. Und dazu habe ich euch eine Geschichte geschrieben, die ich gerne vorlesen möchte. Weil ich finde, Menschen lieben Geschichten. Kinder lieben sie auf jeden Fall, und wenn man älter wird, dann verlernt man das so ein bisschen, Geschichten zu schreiben oder auch auf Geschichten zu hören. Aber manche Dinge lassen sich durch Geschichten viel besser veranschaulichen, als ohne. Ihr könnt euch also am Anfang der Predigt jetzt mal ganz entspannt zurücklehnen, zuhören, entspannen, bitte nicht einschlafen, das wäre ganz gut. Und zwar geht es um Schmael und Hasrael. Die beiden leben in Israel. Sie sind beide Juden und glauben an Jahwe, den alleinigen Schöpfergott. Sie gingen als Kinder gemeinsam in die Toraschule und feierten den Schabbat, wie es sich für gute Juden pflegt. Auch im Alter wohnen beide noch in Gibeah, einem kleinen Hügeldorf in der Nähe der Stadt Jerusalem. Schmael und Hasrael waren Bekannte. Sie kannten sich, so wie man sich im Dorf halt kennt. Man grüßt sich auf der Straße und zu Hause. Beim Essen wird auch mal über den anderen gelästert. Schmael war ein erfolgreicher Landwirt. Er hatte mehrere Dattelpalmen, deren Waren er bis auf die Märkte im Umland und sogar bis nach Jerusalem verkaufte. Seine Angestellten bezahlte er schlecht. Er steckte sich das Geld lieber in die eigene Tasche. Wenn sie etwas sagten, dann konnte er schnell laut werden, wütend oder aggressiv. Dann spürten auch andere Familien, die nichts mit ihm zu tun hatten, einfach nur, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Denn für neue Ländereien war er auch mal bereit, die ein oder andere Familie aus ihrem Haus zu vertreiben. So konnte er noch mehr Dattelpalmen anpflanzen und er machte noch mehr Geld. Am schlimmsten war es für die Angestellten, die auch am Schabbat arbeiten mussten. Ja, es war illegal, aber Schmael hatte seine Kontakte. Ein paar Münzen hier, ein paar Datteln dort und schon schauten die Menschen weg oder drückten auch mal ein Auge zu. Man könnte auch sagen, Schmael ist ehrgeizig. Im Grunde ist er aber ziemlich getrieben. Denn was die Menschen nicht wissen, ist, dass sein Vater ihn permanent zur Feldarbeit geschlagen hatte und seine Worte klingen ihm noch immer in den Ohren: Du musst was leisten, um jemand zu sein. Und dann ist da Hasrael, ein gläubiger Mann mit einer gläubigen Frau. Sie gingen regelmäßig in die Synagoge und waren stets bemüht, die Gebote Gottes zu halten. Sie machten einen weiten Bogen um die schmutzigen Viertel, um Aussätzige, um Sünder. Hasrael war besser. Auch besser als Schmael, auf jeden Fall. Immer wieder beim Essen wurde auch darüber gesprochen, wie schlimm er mit seinen Mitarbeitern umgeht. Wie er das Land ausbeutet, wie er Menschen am Schabbat arbeiten lässt. Man sollte doch etwas dagegen tun. Ein guter Weg wäre, wenn doch endlich mal jemand Klartext redet und ihn dafür bestraft. Schließlich braucht es nun mal die Gebote. Sie sind doch richtig und sie kommen von Gott. Er hat sie dem Volk gegeben, dass sie ein gutes Leben leben können. Es gibt Ordnungen und Strukturen. Hasrael und seine Familie selbst sind nicht perfekt, das wissen sie, aber ganz sicher besser als Schmael. Und als sie so als Familie darüber sprachen, machte Hasraels Frau eine neue Tüte von Schmaels Datteln auf, denn sie schmecken einfach so gut und sind dazu noch so preiswert. Mitte April war es dann soweit. Das Pessachfest stand vor der Tür. Statt in der heimischen Synagoge in Gibeah zu feiern, reisten die beiden nach Jerusalem, um Gott ein Opfer zu bringen. Als wohlhabender Landwirt ließ er es sich ganz schön was kosten. 3 junge Lämmer und 10 Kisten Datteln brachte er in den Tempel. Die Tempeldiener staunten nicht schlecht. Auch Hasrael ließ sich nicht lumpen und sammelte das ganze Geld der Familie zusammen. Schließlich will er neben Schmael nicht als geizig dastehen. Auch ihm kam viel Ehre und Respekt zu. Immerhin brauchte der Tempel und der laufende Betrieb des Gottesdienstes Menschen wie Hasrael, die bereit sind zu geben. So nickten sich die beiden am Ende des Festes zu, lachten freundlich und gingen nach Hause, jeder für sich. Heute war ein guter Tag. Heute waren wir gute Gläubige. Keine spannende Geschichte. nicht wirklich so ein Höhepunkt und keine gute Hollywood-Wendung oder so, sondern eigentlich ganz normaler Alltag. Natürlich zu einer anderen Zeit und mit anderen Menschen, in einer anderen Kultur, und dennoch hat es meiner Meinung nach auch so viel mit unserem Leben zu tun. Vielleicht hast du dich selbst in manchen Situationen oder in manchen Dingen auch wiedererkannt. Ja, es hat sich vieles verändert seit damals. Es hat sich auch vieles zum Guten verändert. Aber das Wesen der Menschen, ne, ist von jeher dasselbe. Die Menschen reden schlecht. Sie reden schlecht über andere, sie lästern, und wenn sie nicht über andere schlecht reden, dann zumindest denken sie schlecht. Denkt einfach mal an die Bergpredigt, wo Jesus sagt, wer in den Gedanken an eine Frau denkt, hat die Ehe gebrochen. Die Menschen sind Egoisten. Sie suchen zum großen Teil nach ihrem eigenen Vorteil. Wenn es hart auf hart kommt, entscheiden sich doch die meisten von uns für die eigenen Bedürfnisse, für das, was mir gut tut. Und es muss nicht immer schlecht sein, aber im Grunde trotzdem schauen wir zuerst nach uns, ich, meiner, mir, mich. Ebenso beteiligen sich Menschen automatisch an ungerechten Systemen, auch passiv, ohne dass sie irgendetwas dafür können. Allein die Tatsache, dass wir in einem wohlhabenden Land leben, führt dazu, dass es auf Kosten von anderen Menschen wir unseren Wohlstand bezahlen lassen. Denken Menschen nicht grundsätzlich, sie sind besser als die meisten anderen? Also Männer, die meisten Männer denken das über sich und sagen, naja, eigentlich bin ich ja schon ein ganz guter Fang. Ob das wirklich immer so ist? Und stehen Menschen nicht automatisch in der Gefahr, Macht zu missbrauchen? Das heißt nicht, dass sie es tun, aber sie stehen in der Gefahr. Viele haben gelernt, es eben nicht zu tun oder haben vielleicht gar nicht so viel Macht. Aber wie schnell ziehen Eltern die Ich bin stärker und älter als du Karte in der Erziehung aus? Also mir passiert das ziemlich oft. Dabei müsste ich doch eigentlich sagen, ich bin viel klüger als du und ich finde vielleicht sogar einen anderen Weg, ohne meine Machtposition zu meinem Vorteil zu nutzen. So sind die Menschen. So sind wir Menschen. Denn wir Christen sind davon nicht ausgenommen. Wir sind genauso Menschen einer in sich gefallenen Schöpfung, die in ihrem Herzen etwas sehr Böses tragen. Unser Verhalten, unsere Taten sind eben nicht grundsätzlich von Nächstenliebe, von geistlicher Erfüllung und von dienender Hingabe geprägt. Auch Christen können Narzissten, Choleriker oder herrisch sein. Nur fällt es uns oftmals schwerer, damit umzugehen, weil wir doch lieber nach den geistlichen Motivationen suchen. Und man möchte auch niemanden verurteilen. Wisst ihr, das ist wichtig. Es geht nicht um Verurteilung, sondern es geht darum, die Realitäten ernst zu nehmen. Und in der Realität meinen es nicht alle Christen gut mit mir, es meinen nicht alle Christen gut mit der Gemeinde. Und das müssen wir lernen. Die Bibel sagt, die Bibel spricht so oft darüber, dass das Fleischliche abnehmen soll und das Geistliche zunehmen soll. Das nennen wir Jüngerschaft. Schritt für Schritt Jesus ähnlicher zu werden. Aber dafür müssen wir uns zuerst einmal mit der harten Realität konfrontieren, und das kann vielleicht mal wehtun. Nur die Sache ist, wenn wir immer wegschauen, dann wird es auch keine Veränderung geben in unserem Leben. Dann werden wir nicht bessere Menschen. Dann werden wir nicht stärker verändert in das, wer Jesus war. Dann bleiben wir so einfach, wie wir sind, und wir genießen es. Ich glaube, es ist entscheidend und es ist wichtig, dass wir ehrlich zueinander sind. Dass wir ehrlich zueinander sind und die Sachen ansprechen, auch die Dinge, die nicht gut laufen. In Liebe und in Wahrheit. Die Gefahr ist nämlich, und das ist eine große Gefahr, dass sich diese augenverschließende Wesenseigenschaft, die wir alle irgendwie haben, nicht nur auf unsere Persönlichkeit auswirkt, sondern auch auf unseren Glauben. Wie schnell passiert es, dass unser Glaube anfängt, alltäglich zu werden und wir unser Christsein einbetten in irgendwelche weltlichen Denkmuster? So wie Hasrael und Schmael im Alter anfingen, einander nur noch zuzunicken, so: Hallo, schön, dass du da bist. So nickten sie letztlich auch Gott zu. Hallo Gott. Hier meine Opfergabe, Tempeldiener. Seht, wie gut ich bin. Seht, wie viel besser ich bin als alle anderen, by the way. Hallo Gott. Ich halte die Gebote, damit ich sie erfülle. Aber im Grunde sind sie mir eigentlich ziemlich egal. Was bei Hasrael und Schmal passierte, war, sie wurden religiös. Und sie hatten die guten Gebote Gottes, den Glauben an Gott, in eine Religion verwandelt, die tot ist, die kein Leben mehr in sich trägt. Und das meint Paulus, wenn er schreibt, das alte Gesetz ist von der Sünde bestimmt und das alte Gesetz bringt den Tod. Ich habe mich gefragt, wie schnell stehen wir auch heute noch in dieser Gefahr, dem System der Religion zu verfallen. Wir fahren geistliche Angebote ab, die alle gut sind und die alle gut gedacht sind, aber immer in der Gefahr stehen, zu einer Kultur, zu einer Religion zu werden, statt zu einem Leben voller Hingabe. Was bringt uns dieses Sonntagschristsein? Ich bewundere treue Menschen wirklich sehr und ihr habt einige hier in der Gemeinde, wo ich groß geworden bin, gab es so viele treue Christen und es war klasse. Aber ich frage mich, ist es das, dass wir einfach immer und immer und immer wieder weitermachen mit unseren Systemen und mit unseren Formen und mit unseren Strukturen? Zum Beispiel, warum hören wir im Gottesdienst Lobpreis von der CD, wenn gerade kein anderer die Aufgabe sieht oder die Berufung sieht, Gott Lieder zu singen? Dann lasst es uns doch lieber sein und wir konzentrieren uns auf das, was Leidenschaft weckt. Und dazu brauchen wir nicht immer Musik. Wenn es geht nicht, oder es sollte zumindest nicht, in erster Linie um meine eigenen Gewohnheiten gehen. Es geht um Gott. Und es geht vor allem um die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Es geht um unsere Nächsten. Dadurch dienen wir Gott, Gottes Dienst, weil wir ihm dienen, nicht uns selbst. Wir feiern nicht Gottesdienst, damit wir uns wohlfühlen und wir wissen, was wir Sonntagmorgen machen. Und übrigens, by the way, hallo Gott. Aus Liebe und Hingabe für Gott, aus Liebe und Hingabe für seine Gemeinde wird Religion, was eigentlich gut gedacht war und einen guten Grund hatte, wird zu einem toten System, welches wir befolgen und worin wir scheinheilig werden, Regeln befolgen und Gott vergessen. Und Gott findet das überhaupt nicht lustig. Ich finde es hart zu sagen, aber Gott hasst scheinheilige Religion. Und das kommt nicht aus mir heraus, sondern wir kennen seine Reaktion aus dem Buch Amos. Da reagiert Gott nämlich genau auf diese Haltung der Menschen. Dort heißt es in Amos 5,21: Ich hasse, ja, ich verabscheue eure Feste und eure Gottesdienste mag ich nicht riechen, auch wenn ihr mir Brandopfer darbringt. Ich habe keinen Gefallen an euren Speiseopfern. Und euer Mastvieh, das ihr zum Abschluss als Opfer darbringt, soll mir nicht unter die Augen kommen. Lasst mich in Ruhe mit dem Lärm eurer Lieder. Auch euer Harfenspiel mag ich nicht hören. Gott ist ziemlich sauer. Bei Jugendlichen würde ich sagen, Gott ist richtig pisst. Er reagiert so streng zu seinen Leuten, auf eine Art und Weise, wie es unserem Christsein überhaupt nicht entspricht. Als Christen sind wir sanft und milde, wir sind zurückhaltend, wir sind harmoniebedürftig. Wie gesagt, wir suchen ja das Gute im anderen und wir wollen ja niemandem irgendetwas Negatives oder was Böses unterstellen. Aber Gott tut das. Er spricht es an, er nennt es beim Namen und ziemlich heftig, wie ich finde. Ich hatte am Anfang, als ich Christ wurde, es war als Jugendlicher, hatte ich das Gefühl, dass Christen immer gut drauf sind. Irgendwie, die haben alle immer gelacht, ich kannte das nicht so. Immer fröhliche Menschen um mich rum, war erstmal sehr verstörend. Und dann dachte ich aber irgendwie, so habe ich von den Menschen, von den Christen auch auf Gott geschlossen. Und da dachte ich, naja gut, Gott muss ja eigentlich auch immer happy sein. Gott muss immer gut drauf sein. Ich dachte, ja klar, er kann doch eigentlich machen, was er möchte und keiner kann ihm irgendwas anhaben. Besser geht's eigentlich nicht, das muss ihn doch glücklich machen, einfach nur, dass er so allmächtig ist. Aber scheinbar ist es nicht das, was Gott ausmacht oder das, was ihn wirklich glücklich macht. Nein, Gott kann ziemlich sauer sein, er kann ziemlich wütend werden. Und die Art, wie er das tut, finde ich manchmal schon fast anstößig zu lesen. Und dann merke ich aber, natürlich ist er sauer. Gott ist stinksauer, weil die Menschen völlig vergessen hatten, worum es eigentlich gehen soll. Sie bauen Mist in ihrem Leben, sie machen Fehler, sie sündigen. Und um es wieder gut zu machen, bringen sie einfach noch mehr Opfer in den Tempel. Sie bauen Plantagen an und beuten andere Menschen aus. Und um das wieder gut zu machen, bringen sie einfach am Schabbat noch mehr Opfer in den Tempel. Amos sagt auch dazu, dass die Leute fette Kühe geworden sind. Was er damit meint, ist, dass sie geistlich und seelisch fett geworden sind. Und wisst ihr, wie man fett wird? Indem man mehr zu sich nimmt, als dass man verbrauchen kann oder wieder abgeben kann. Die Menschen waren seelisch fett geworden, weil sie nur noch an sich selbst geglaubt und gedacht haben, weil sie nur noch aufgenommen haben, nur noch konsumiert haben und aus dem Blick verloren haben, worum es eigentlich geht. Weil sie aus dem Blick verloren haben, wie sie anderen Menschen dienen können, wie sie Gott wirklich dienen können. Sie haben sich in ihren gemütlichen und heimlichen Strukturen festgesetzt. Es war einfach zu gemütlich und die Anordnungen Gottes, die wurden als leblose Regeln befolgt, deren Sinn und Grund komplett vergessen wurde. Und Gott musste immer wieder direkt eingreifen. Er ermahnte, er drohte, er schickte Propheten wie Amos, er schickte Kriege. Dem Volk ging es wirklich, wirklich schlecht. Und so schlimm das auch war, wenn ich das heute lese und denke, wie kann man das aushalten, als Volk Israel über tausende von Jahren immer in dieser Spannung, in diesem Angriff zu leben? Und dennoch haben sie es wieder und wieder nicht begriffen und waren einfach nicht imstande, das Gesetz des Mose zu halten, so wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hatte. Sie konnten es einfach nicht, nicht weil sie Regeln nicht befolgen konnten, das ging, da waren sie auch ziemlich gut, aber sie haben es in ihrem Herzen nicht verstanden, nicht begriffen. Sie haben die Gesetze immer wieder missbraucht für billige Religion. Und dabei vergaßen sie Gott und dabei vergaßen sie die anderen Menschen um sich herum. Das ist das alte Gesetz, welches zum Tod führt. Und dann hat Gott was getan. Dann hat er etwas getan, was wir alle kennen. Ein Ereignis, das für uns alle heute hier schon völlig normal ist. Und das ist grundsätzlich ganz gut, dass wir auf jeden Fall wissen, was dann passiert ist im Neuen Testament. Das Problem kann aber sein, wenn irgendwas zu normal ist, dann wird es irgendwann egal. Daher möchte ich im zweiten Teil darüber reden, welchen Weg Gott gewählt hat und welchen Weg er ging. Und ich lade dich ein, darüber nochmal nachzudenken, weil es nämlich alles andere als normal ist. Und vor allem, weil es alles andere als egal ist. Gott hatte, wie gesagt, mit seinem Volk zu kämpfen. Er leidet darunter, weil er die Menschen liebt. Und er findet keinen Weg. Und irgendwann zieht er den Notstecker. Er hat alles versucht, nichts hat geholfen. Tempel, Propheten, Kult, Noah, Mose, David, Jesaja. Alles vergeblich. Und dann schickt er Jesus auf die Erde. Und diese Geschichte kennen wir. Und diese Geschichte geht für Jesus nicht gut aus. Er wird gefoltert. Warum? Weil er die Gesetze nicht befolgt. Warum? Weil er Gott Abba nennt, Vater. Weil er Menschen Sünden vergibt. Dadurch lästert er Gott und das ist verboten. Warum? Einfach so, weil das die Gesetze so wollen. Er arbeitet am Schabbat. Auch das ist verboten. Naja, aber es waren seine Jünger. Egal, auch das ist verboten. Ja, aber es ging doch eigentlich um die Menschen. Nein, verboten. Jesus macht Wasser zu Wein. Das ist spannenderweise nicht verboten. Das finden alle irgendwie gut. Aber wehe, er gibt sich mit Prostituierten ab oder mit Zöllnern. Das war noch schlimmer. Als würden wir uns heute mit AfD-Wählern oder AfD-Politiker abgeben. Ja, Jesus hat einiges gemacht, was zur damaligen Zeit überhaupt nicht geht. Ein absolutes No-Go war. Und dafür musste er bezahlen. Mit ziemlichen Schmerzen und schließlich mit dem Tod. Warum hat er es gemacht? Ich frage mich immer, warum hat Jesus nicht diese Legionen an Engel geholt, die ihn einfach vom Kreuz hätten holen können und er hätte den Feind unterdrückt? Warum ist er nicht abgestiegen von diesem Kreuz? Und ich komme nur auf eine Antwort, weil es das der einzige Weg war, der uns befreit. Ein Gesetz kann ich versuchen zu halten. Aus einem Gesetz kann ich ein System machen. Aus einem Gesetz kann ich eine Religion schaffen. Aber ein Geschenk, so voller Liebe, ein Geschenk so voller Hingabe, das kann ich entweder nur ablehnen oder es bringt mich auf die Knie, es erfüllt mich mit Staunen, es lässt mich anbeten und es gibt mir die Kraft, mein Leben aus Dankbarkeit heraus zu verändern. Und das ist der Punkt, worum es in Römer 8 geht. Ich lese es nochmal vor. Es gibt also keine Verurteilung mehr für die, die zu Christus Jesus gehören. Das bewirkt das Gesetz, das vom Geist Gottes bestimmt ist. Es ist das Gesetz, das Leben schenkt durch die Zugehörigkeit zu Christus Jesus. Es hat dich befreit vom alten Gesetz, das von der Sünde bestimmt ist und den Tod bringt. Denn das alte Gesetz war machtlos. Es scheiterte an unserer menschlichen Natur. Deshalb sandte Gott seinen eigenen Sohn in Gestalt eines der Sünden ausgelieferten Menschen. Er sollte sein Leben für unsere Sünden geben. So wurde die Sünde verurteilt, die in der menschlichen Natur angelegt ist. Das Gesetz war machtlos, nicht Gott war machtlos. Das Gesetz war machtlos, denn es scheiterte an den Menschen, weil es dir nicht die Liebe geben kann, nach der wir uns sehnen, nach der wir uns ausstrecken, weil es den Menschen nicht die Liebe geben konnte, die wir brauchen und nach der wir uns zutiefst in unserem Herzen sehnen, wodurch Glaube und wodurch letztlich auch Gehorsam entstehen wird. Glaube ohne Liebe führt unmittelbar zur toten Religion. Einfach nur Liebe. Das ist das A und O. Einfach nur Liebe. Der Anfang aller Dinge und es wird das Ende aller Dinge sein. Einfach nur Liebe. Das Fundament, der Grund, der Ausgangspunkt, die Motivation, die Veränderung, die Beziehung. Selbst Gott in sich, in seiner Trinität ist Liebe. Darum geht's. Darum geht's bei Amos. Es geht um Liebe. Wenn nur ein Opfer mit einem Herzen voller Liebe zu Gott und Hingabe gebracht wäre. Darum ging es bei Schmeil und Hasrael. Liebe, die sie selbst zu Hause nie erlebt hatten. Wonach sehnt sich dein Herz? Geliebt zu werden, bis in deine tiefsten Wunden und Verletzungen hinein. Und warum solltest du heute hier sein? Weil du Gott liebst und weil du ihm dienen möchtest. Und was brauchen die Menschen in deinem Leben, in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft mehr als alles andere? Diese göttliche Liebe, die wir am Kreuz sehen. Dadurch, alleine dadurch entscheiden sich Menschen für ein Leben mit Jesus. Nicht durch Gesetze, nicht durch Religion, alleine durch das Geschenk, das Jesus uns am Kreuz gemacht hat. Die Macht, die pure Macht der Liebe. Unsere Seele, unsere Herzen brauchen diese Quelle der perfekten und reinen und vollkommenen und unendlichen Liebe. Aber dazu müssen wir zuerst einmal anerkennen, dass in unserem Herzen etwas so tief verkehrt ist, dass etwas nicht stimmt. Und ich weiß, wir reden nicht gerne darüber heutzutage, aber dass wir Sünder sind und dass wir Hilfe brauchen. Und dann brauchen wir das Kreuz, den Ort, an dem uns all das vergeben ist. Ein Ort, an dem all das, was wir mit uns tragen, nicht mehr wichtig ist. Und dann können wir als gerettete Kinder Gottes auf Jesus schauen und auf sein Leben. Und wir sehen bei ihm, wie er Gerechtigkeit gelebt hat. Wir sehen bei ihm, wie er fürsorglich war für andere Menschen. Wie er Gemeinschaft gelebt hat mit seinen Jüngern, wie er ein offenes Ohr hatte, wie er eine Heimat gegeben hat anderen Menschen, einen Platz zum Schlafen, dass er Menschen eingeladen hatte, die sonst in ihrem Leben nur ausgeladen wurden. Und als Jesus seine Jünger verlassen hatte, gab er diesen Auftrag an seine Jünger weiter. Und so auch an uns, an dich, an jeden Einzelnen hier. Und auch an diese Gemeinde, an unsere Gemeinden. Gemeinden müssen nämlich Orte sein, wo Menschen mit ihren Schwächen, mit ihren Sünden, mit ihren Bedürfnissen und mit ihren Sehnsüchten hinkommen können. Orte, wo sie aufgenommen sind und wo sie Heimat und Heilung erfahren. Wenn Gemeinden Menschen abstoßen, aufgrund ihrer Schwachheit oder ihres Scheiterns im Leben, dann handeln sie gegen den Willen Gottes. Und vielleicht ist es hier nicht so. Ich hoffe es. Ich habe auch von vielen Menschen diese Geschichten gehört, die enorm enttäuscht worden sind von Christen, weil sie dort viele Regeln, viele Gebote erfahren hatten, aber ganz wenig Verständnis und noch weniger Liebe. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sehe ich so Übertolerante, die moralisch Guten, denen es doch nur um die Menschen geht, aber man den Eindruck bekommt, es geht nur um eine Instrumentalisierung von Liebe, für das eigene Gefühl besser zu sein als alle anderen. Weder das eine noch das andere. Regeln, Gebote, Gesetze sind Mittel zum Zweck, niemals der Zweck. Die Menschen sind der Zweck, die Menschen sind der Grund, warum wir tun, was wir tun. Und ich bin davon überzeugt, wenn Menschen Kinder Gottes werden und er ihnen das Leben und die Liebe schenken wird, nach denen sie sich sehnen, dann werden sie ganz von alleine anfangen, nach dem Willen Gottes zu fragen, in der Bibel zu lesen und festzustellen, was Gott gemeint hat mit den Geboten. Und sie werden anfangen, ihr Leben zu verändern, weil seine Gebote gut sind, weil seine Gesetze zum Leben führen, in Freiheit führen, weil sie uns helfen. Diese Gesetze muss ich niemandem aufzwingen. Ich darf Menschen mit dieser Liebe Gottes begegnen. Das heißt, mit dem Leben und der Liebe im weitesten Verständnis. Und dann wird eine Veränderung im Leben passieren. Ich hoffe, ihr spürt mein Anliegen heute Morgen. Es geht mir nicht um eine Willkürlichkeit. Überhaupt nicht. Ich glaube, wir müssen uns natürlich auch über die Gebote austauschen und reden, was Gott damit meint. Aber es geht mir darum, dass wir anfangen, als Christen, als Gemeinden, Gott dadurch die Ehre zu geben, dass wir mit Menschen in eine Beziehung treten und sie aufnehmen. Dass wir Jesus ähnlicher werden und nicht dem Volk Israel im Alten Testament. Weil Jesus uns davon befreit hat. Und ich finde, wir sollten als Christen dafür bekannt sein, für diese Freiheit, für diese Liebe und nicht für unsere Gesetze und für unsere Gebote. Zum Schluss nochmal ganz praktisch. Vielleicht habt ihr Kinder, Enkelkinder oder ihr seid mit jungen Menschen unterwegs oder ihr seid selber noch jung. Ich möchte es nochmal an einem Beispiel praktisch machen, was mir ganz oft in meiner Arbeit begegnet. Erklärt mal einem Jugendlichen, ob es ein Junge oder ein Mädchen, dass er nicht mit seinem Partner vor der Ehe schlafen soll. Das machen wir nicht als Christen. Und wenn doch, dann kann es passieren, dass der oder diejenige in der Gemeinde keinen Lobpreis mehr machen darf oder keine Leitung mehr übernehmen darf, weil es ja ein schlechtes Vorbild ist für die anderen. Ich habe das alles gehört. Und ich kann es auch verstehen, warum Menschen das sagen. Überhaupt nicht. Also ich kann es verstehen. Wisst ihr aber, was passiert ist, dass der Jugendliche wird sich verstoßen fühlen. Und er wird sich alleine gelassen fühlen mit seinen Sehnsüchten, mit seinen Kämpfen und mit seinen Gedanken. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, Jesus hätte den Jugendlichen mit aller Liebe festgehalten. Er hätte ihn in den Arm genommen und ihm gezeigt, dass er diese Sehnsucht nach Nähe kennt, dass er ihn versteht und versteht, wie schwer es ist, auf etwas zu verzichten, was so wunderschön ist. Dann hätte er ihm aber genauso erklärt und gezeigt, wie kostbar er oder sie ist, wie wertvoll und dass sich Jesus nichts mehr wünscht, als dass er niemals von irgendjemand oder von irgendetwas verletzt würde. Und es deshalb eine ziemlich doofe Idee ist, sich durch Sex so verletzlich zu machen. Und er hätte ebenso mit ihm Zeit verbracht und ihm die Gemeinschaft gegeben, nach der er sich sehnt. Ich glaube, ein junger Mensch mit einem solchen Fundament wird die richtige Entscheidung für sein Leben treffen, weil er oder sie seinen eigenen Wert kennt. Und weil er genug Liebe in Gott und in der Gemeinschaft mit anderen Christen in den Gemeinden erfährt. Damit löst sich nicht die Regel auf. Der Ansatz der Regel ist immer noch gut, aber sie steht auf einem anderen Fundament, nämlich auf dem Fundament der Freiheit und der Liebe und nicht auf dem Fundament der Religion und der Gesetzlichkeit. Lasst uns aufhören, Religion und Gesetzlichkeit zu leben. Lasst uns anfangen, durch Christus geleitet, voller Hingabe für ihn und für die Menschen zu leben. Lass uns, indem wir auf ihn schauen, diese Liebe von Jesus vom Kreuz in die Welt zu den Menschen bringen. Und in allem, lass uns zuerst unseren eigenen Balken in den Augen sehen, bevor wir den Splitter im anderen suchen. Amen.